Und auf einmal war da wer anderes. Es waren junge Leute, es waren vor allem sehr viele Frauen auch dabei und es ist ein deutlich anderer Wind da auch hineingekommen und das war schon sehr schön und sehr fein. Und dann stellen wir ganz oft fest, dass es gar nicht notwendig ist, ein Bienenvolk zu halten, um für Bienen was Gutes zu tun, weil da kann man abhängig von seinem Umfeld, ob man ein Blumenkistel vom Fenster hat, am Balkon hat oder weiß ich nicht, 150 Hektar Landwirtschaft. Und da kann man wahnsinnig viel Gutes für die Bienen tun, ohne Bienen jetzt selbst halten zu wollen.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute im Weinviertel, gar nicht so weit weg von Wien, bei einem Unternehmen, das nennt sich APZ. Lieber Wolfgang, was sagt uns der Name, beziehungsweise ich schicke gleich eine zweite Frage hinterher. Sind Bienen ein bisschen die Golden Retriever der 2020er Jahre? Jeder hat einen Bienenstock.
Also lass mich mal APZ erklären, dann habe ich ein bisschen Zeit, die Golden Retriever-Frage zu reflektieren. APZ. Apis ist der lateinische Name für die Biene. Und das ist natürlich ein bisschen ein Wortspiel. APZ beschäftigt sich mit der Biene in ihrer Gesamtheit. Das heißt, wir machen mit der Biene, von der Biene, alles von APZ. Und ja, das ist dieses Wortspiel. Es hat immer auch ein bisschen Erklärungscharakter. Manche sehen den Namen und lächeln.
Wissend, die Profis verstehen
es. Die verstehen das dann. Für andere hat es ein bisschen einen Erklärungsbedarf, aber es ist immer gleich eine kleine Geschichte, die man erzählen kann. Und wo wir nachher erst drauf gekommen sind, und das finde ich auch recht spannend und sehr schön eigentlich, dieses Z, dieses Symbol des Z, ist in amerikanischen, wie soll man sagen, Ureinwohner, indianischen Gesellschaften immer wieder aufgetaucht, auch als Muster in Stoffen und in Teppichen und Ähnlichem. Und es hat als Symbol die Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen. Okay. Und das ist etwas, was die Bienen ganz, ganz vielen Mythologien repräsentiert. Also das ist irgendwie so ein Zufallstreffer, den wir da mitgenommen haben und den man auch sehr schön erzählen kann, weil in vielen Mythologien die Biene ein Verbindungswesen zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen ist.
Ist das möglicherweise auch einer der Antriebe, warum jetzt, um sozusagen den Golden Retriever wieder in die Mitte zu holen? Das ist natürlich ein bisschen eine ketzerische Frage, aber warum hat jeder gefühlt einen Bienenstock? Ich sehe es in meiner Umgebung, man liest es, man hat ein bisschen den Eindruck, Unternehmen und Privatpersonen, jeder beginnt Imkerin zu werden. Ein bisschen so aus einem Nachhaltigkeitsding heraus, glaube ich, oder so. Bei Unternehmen scheint es mir teilweise ein bisschen wie so eine Proforma-Maßnahme zu sein oder halt eine sehr gut sichtbare. Hat das was mit dieser Bedeutung, die du gerade erklärt hast, zu tun? Oder woher kommt es? Warum wollen wir auf einmal alle Imker sein?
Naja, das muss man vielleicht ein bisschen zweiteilen. Auf der privaten Seite ist es vielleicht so, dass auf der einen Seite die Biene ein unglaublicher Sympathieträger ist. Das fängt ja schon an mit der Biene Meier und ähnlichen Dingen. Da wird die Biene immer sehr, sehr sympathisch dargestellt und das ist sie ja auch. Es spricht ja auch gar nichts dagegen. Und gab dann so eine sehr starke Strömung hin zur Naturnähe und Nachhaltigkeit und ähnlichen Dingen. Und dann kam das große Thema des Bienensterbens.
Das kommt alle paar Jahre wieder.
Aber es gab tatsächlich in Amerika und auch in Europa einige Fälle von extrem starken Ausfällen von Honigbienenvölkern, muss man sagen. Und da ist das sehr, sehr stark durch die Medien gegangen. Und da haben sehr viele dann den Impuls gespürt, sie wollen was für die Bienen tun, sie wollen Bienen halten. Die Interessensvertretungen, sage ich mal, die Imkervereine und ähnliche, die sehr stark unter Nachwuchs Problemen gelitten haben, sind natürlich auf den Zug auch aufgefahren und haben diesen Wunsch sehr stark aufgenommen und das sehr, sehr stark propagiert. Und da sind doch tatsächlich viele, viele Leute wieder zur Imkerei gekommen, hauptsächlich zur Hobby-Imkerei, aber auch im Berufsimkerbereich sind einige Leute dazugekommen. Und man hat es auch sehr deutlich gesehen in den Treffen von Imkervereinen oder wenn Imker zusammengekommen sind. Die klassische Imkerzusammenkunft war 70 plus, männlich,
Männer,
knorrig, knarzend.
Und auf einmal war da wer anderer.
Und auf einmal war da wer andere. Es waren junge Leute, es waren vor allem sehr viele Frauen auch dabei und es ist ein deutlich anderer Winter auch hineingekommen und das war schon sehr schön und sehr fein. Wobei ich da auch immer dazu sage, ich mache ja selber auch Ausbildungen im Bereich wesensgemäße Bienenhaltung und kommen nach wie vor immer wieder Leute, die sagen, sie möchten was für die Honigbiene tun. Und deswegen möchten sie Bienen halten und da steige ich immer sehr stark auf die Bremse und sage, es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, wenn du etwas für die Honigbiene tun willst und denk nicht nur an die Honigbiene, weil die ist eh gut betreut, ja. Der geht's relativ gut. Denk an die Wildbienen. Wir haben in Österreich das Vorkommen von über 700 Wildbienenarten, wobei manche schon lange nicht mehr beobachtet sind, aber...
Ist es für dich gefährlich, dass man die Honigbienen jetzt so explosionsartig wieder aufbaut quasi? Oder also tun die einander weh?
Riesengroßes Thema.
Wusste ich's doch.
Ja, wird gerade ganz, ganz intensiv diskutiert. Schwierig eindeutig zu beantworten, wie alle Dinge. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Es gibt ganz sicher Regionen, wo ein sehr sensibler Wildbienenbestand vorherrscht, wo das Nahrungsangebot natürlicherweise sehr begrenzt ist. Wenn ich dort eine große Anzahl an Honigbienenvölkern hinstelle, dann kann es durchaus zu Konkurrenzsituationen kommen.
Heißt, man würde die anderen vertreiben, mittelfristig?
Es würde zu einer Nahrungskonkurrenz kommen.
Also es geht nur darum, um die Nahrung, es geht nicht darum, dass die schier miteinander sind,
gar
sondern...
Nicht. Okay. Überhaupt nicht. Die sind sich grundsätzlich ziemlich egal und ziemlich wurscht.
Okay.
Aber es kann in einigen Regionen möglicherweise zu Nahrungskonkurrenzen kommen. In der breiten Fläche glaube ich jetzt nicht wirklich dran und möchte nichts Böses dahinter vermuten, aber was passiert ist ein bisschen, dass die Diskussion auf ein falsches Gleis gestellt wird. Also es wird die Honigbiene ein bisschen als der Böse dargestellt, wenn es darum geht, dass die Wildbienen ein Problem haben. Da geht es um ganz andere Dinge. Wir hatten in Österreich in den 50er Jahren, in den 60er Jahren ungefähr wieder genauso viele Bienenvölker wie jetzt. Wir hatten nur eine völlig anders strukturierte Landwirtschaft und eine völlig anders strukturierte Natur und Umgebung mit viel mehr Rainen, mit viel mehr Wäldern, mit viel mehr Blühwiesen. Das heißt, das Nahrungsangebot war viel, viel größer. Wir hatten weniger Pestizide auf den Feldern, wir hatten weniger Düngereinsatz. Es hat sich einfach die Landschaft komplett verändert. Also die Möglichkeit der Landschaft, Bienen und Insekten und andere Lebewesen zu ernähren, hat sich deutlich verringert.
Aber die scheint man ja jetzt wieder mehr zu werden, oder? Oder zumindest gibt es einige Bemühungen, zu sagen, man braucht wieder irgendwie Lebensraum für diverse Tiere, nicht nur Bienen, sondern diverse Tiere, um die zu erhalten und da irgendwie vor dem Aussterben zu bedrohen. Das heißt, die vielen Hobby-Imkerinnen und Imker, die jetzt daherkommen, retten die tatsächlich die Biene? Oder helfen, tragen wir dazu bei, wir alle, also ich bin keine Imkerin, aber alle, die das tun, dass der Bienenbestand wieder mehr wird. Und wissen die alle, warum sie die Bienen retten wollen? Wovon, oder ist das nur so ein Trend?
Wovon reden wir? Das ist immer die große Frage. Reden wir von der Honigbiene oder reden wir von den Bienen?
Das inkludiert, glaube ich, meine Frage 100 auch.
100 Wildbienenarten, wie schaut das mit Wespen, Ameisen, Schmetterlingen,
meine nächste
Käfern.
Frage, warum mögen wir die Bienen so gern und die Wespen und die Hornissen und alles andere mögen wir nicht so gern? Oder die Hummeln sind auch ein bisschen so im Schatten irgendwie. Es sind viele Fragen, haben wir noch Zeit, die extra zu beantworten.
Also
ich glaube, sonst
mögen wir
sie
ganz. Ja, wir sind also zumindest, ich bin aufgewachsen mit der Biene Maya im Fernsehen. Ich habe sie heiß geliebt. Den Flip übrigens auch.
Aber war das die Biene Maya wieder nicht der Antrieb gewesen sein, dass du das machst?
Nein, natürlich nicht. Aber die Biene ist traditionell Sympathieträger. Die Biene ist auch immer wieder in Firmenlogos aufgetaucht. Im Bankenbereich, in anderen Bereichen. Also sie ist immer als Sympathieträger auch benutzt worden und als Kommunikationsmedium benutzt worden. Und die Biene macht natürlich etwas ganz, ganz Tolles. Sie stellt uns Produkte zur Verfügung. Sie schafft für den Menschen Dinge, die wir sehr, sehr genießen, die wir genießen können. Der Honig als eines der ersten Süßungsmittel überhaupt, das Wachs, das Propolis, viele andere Stoffe der Bienen, die wir nutzen können und die wir sehr gerne genießen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man vielleicht gerne Bienen hält, weil von einem Meerschweinchen hat man jetzt außer ein nettes, sympathisches Quieken nicht so viel. Man könnte es essen. Völlig anderer Zugang.
Ein heikles Thema wahrscheinlich, aber man könnte es essen.
Völlig anderer Zugang. Aber bei der Biene ist es eben so, dass dieses sympathisch transportierte Wesen uns noch dazu Honig schenkt und Wachs für Kerzen und Propolis gegen den Schnupfen und gegen das Halsweh und manches andere auch noch. Und sie ist auch aufgebaut worden, wie ich vorher schon gesagt habe, als Repräsentant für Naturschutz und Umweltschutz.
Mhm. Also eher und so auch die Symbolkraft,
die
oder?
Die Symbolkraft, mhm. Ja. Und das greift ein bisschen zu kurz und da versuche ich auch durchaus auch ein bisschen das Bewusstsein breiter aufzumachen. Und
warum ist es im Sog der Biene quasi und dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, nicht gelungen? Warum ist es den Hummeln, den Wespen und den anderen fliegenden Tieren und den Hornissen nicht gelungen, da mitzuschwimmen in diesem positiven Sog irgendwie? Also, soweit ich verstanden habe, gibt es da ja viele andere auch, die bestäuben und was weiß ich was alles tun. Also das, wofür wir die Biene mögen, also einen der Bereiche, wofür wir die Biene offensichtlich sehr feiern. Warum sind die anderen so ein bisschen im Schatten?
Also viele Landwirte beispielsweise wissen die Hummeln sehr zu schätzen und wissen auch gewisse Wildbienenarten sehr zu schätzen, Mauerbienen beispielsweise, die sie sehr, sehr gerne zur Bestäubung einsetzen, weil sie in manchen Bereichen doch deutlich effizienter und besser bestäuben, als es die Honigbiene tut. Aber die Hummeln und die Mauerbienen und viele ihrer Verwandte haben halt den unter Anführungszeichen Nachteil, dass sie keinen Honig produzieren und wir jetzt nicht direkt einen Nutzen draus ziehen und sie sich deswegen auch der landwirtschaftlichen Nutzung jetzt als direkter Lieferant von Produkten nicht einsetzen lässt. Ja, ich glaube, das ist es vielleicht. Außerdem ist es natürlich unglaublich faszinierend, so ein Bienenvolk zu Hause stehen zu haben, beobachten zu können. Man weiß mittlerweile doch recht viel und auf der anderen Seite wieder wahnsinnig wenig, wie überall. Es ist ein Faszinosum einfach und man kann da dermaßen versinken in diesem Thema und so fasziniert sein davon. Und wenn man dann ein paar Gläser Honig auch noch rauskriegt, dann ist das hat schon was.
Wer soll all diesen Honig essen? Das ist ein Stichwort. Ich war jetzt gerade am Weg her in einem Supermarkt, um mir anzuschauen, was die dort an Honigangebot haben, hier in der Nähe im Weinviertel. Das ist sagenhaft, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, es waren an die 30, 40 unterschiedlich Honigprodukte, die man dort bekommen hat. Blütenhonig, Waldhonig, Hochlandhonig. Es ist unterschiedlichste Kategorien, es ist ein bisschen schon eine Wissenschaft. Und jetzt produzieren so viele selbst auch noch und es gibt die große industrielle Produktion. Braucht man den Honig? Du hast vorher ein bisschen also die Vielzahl der Produkte angesprochen, was man von der Biene bekommen kann. Gesundheitlichen Aspekt, das Süßungsmittel und. Aber braucht's? Wer isst all diesen Honig, den man da jetzt produziert?
Also wir haben in Österreich ungefähr einen Pro-Kopf-Honigverbrauch von knapp über einem Kilo, so irgendwo bei 1,3, 1,4 Kilo pro Jahr und Kopf. Und Österreich produziert ungefähr die Hälfte davon selber. Also wir könnten den Inlandsbedarf ungefähr zur Hälfte decken. Und trotzdem, und das ist extrem spannend und eigentlich sehr traurig, sitzen ganz viele Imker auf ihren Honigvorräten. Und zwar aus den letzten 2 Jahren, vielleicht sogar 3 Jahren, weil sehr, sehr viel Honig importiert wird. Zu Preisen, zu denen in Österreich niemand vernünftig kostendeckend Honig produzieren kann.
Und der ja oft gestreckt ist, glaube ich nicht.
Und wir haben jetzt das ganz, ganz große Thema, dass man immer mehr dahinter kommt. Ich meine, man weiß und vermutet es schon seit längerer Zeit. Jetzt gibt es neue Analysemethoden, die da wieder genauere Informationen liefern, dass wirklich ein offensichtlich nicht unerheblicher Teil des importierten Honigs kein Honig ist. Die eine Biene gesehen hat.
Wie kann ich das als Konsument rausfinden? Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt vor dem Regal stehe?
Ganz schwer. Man kann sich behelfen. Auf jedem Honig muss draufstehen, wo er herkommt. Und bis jetzt ist noch kein Honig, der aus Österreich kommt, als Fälschung festgestellt worden.
Und wie ist es, also bin ich in der Europäischen Union auch sicher, das sollte ja eigentlich auch gesichert sein, oder, im Rahmen der EU, dass das wirklich das drinnen ist, was draufsteht?
Grundsätzlich ist es so. Es werden aber über verschiedene Schleusen in der EU doch einige Honige auch über EU-Herkünfte,
also mit Weiterverarbeitung oder verpackt.
Weiterverarbeitung ist ein nächstes Thema, ins Regal gestellt, wo auch schon rausgekommen ist, dass er im Verdacht steht, gefälscht worden zu sein. Ja, also wenn man sich als Käufer von Honig und als Liebhaber von Honig sicher sein möchte, dass man tatsächlich Honig kauft, wenn man ihn kauft, dann ist es einmal ein guter erster Schritt zu schauen, ob der aus Österreich kommt. Und wenn man einen Imker in der Umgebung hat, der Bienenstöcke im Garten stehen hat oder sonst im Umfeld stehen hat, den ansprechen, der verkauft euch sicher sehr gerne auch ein bisschen Honig. Und wenn er keinen mehr hat, weiß er, wer noch einen hat. Mhm. Und das unterstützt dann auch noch die Region und den kleinen Imker. Also das wäre so der erste Tipp.
Okay. Wir waren vorher draußen bei den Bienenstöcken und da sind auch Teiche. Und das bringt mich ein bisschen zu der Frage, die mich ursprünglich zu dieser Episode gebracht hat, aus einer Diskussion mit dem Thomas Weber. Vielen Dank an ihn da für die Empfehlung. Haben Bienen Durst?
Oh ja.
Wie viel? Und wo trinken die in den Teichen, die du da draußen hast?
Bienen haben Durst und Bienen trinken aus Teichen, ja, eher, also aus der Mitte des Teiches sicher nie. Ein Teich ist für eine Biene große Gefahr. Mhm. Die Wassersammlerinnen in einem Bienenvolk, das sind wirklich die ganz Alten, die ganz Erfahrenen. Wie die Bienen,
das ist eine eigene Aufgabe, okay.
Das ist eine eigene Aufgabe. Die Bienen, die wir draußen sammeln sehen, sei es jetzt Nektar, Propolis, Blütenpollen oder Wasser, das sind die Alten. Die Erfahrenen, die sterben dann auch draußen.
Was heißt denn alt bei einer Biene?
Was heißt alt bei einer Biene? Die sind so ungefähr ab, ja, 3 Wochen alt vielleicht.
Okay, das ist alt.
Und leben dann noch vielleicht 1, 2, 3 Wochen. Also eine Sommerbiene lebt so 4 bis 8 Wochen.
Wow, das ist sehr kurz.
In etwa, das ist sehr kurz. Mhm. Hat aber auch im Sinne der, könnte man das nächste Thema aufmachen?
Ja. Wir machen Themen mehrere auf. Klammern auf.
Also im Sinne der Zellerneuerung dieses Superorganismus ist das auch was sehr, sehr Positives, dass sich die Zellen sehr, sehr schnell regenerieren und sehr schnell erneuern, sprich die Bienen, schnell neue Bienen nachkommen, weil das auch quasi eine Funktion des Immunsystems Bienen ist. Mhm. Sehr schnelle Zellerneuerung, Erneuerung der Bienenmasse. Eine Winterbiene hingegen, die lebt 4 bis 8 Monate.
Also wenn ich Glück habe, dann bin ich eine Winterbiene. Wenn ich Pech habe, jetzt aus einer sehr menschlichen Perspektive,
ich habe mal ein sehr schönes Zitat im Zusammenhang mit dem österreichischen Gesundheitssystem gehört. Und da war die Formulierung, es geht darum, mehr Leben in die Jahre zu bringen und nicht mehr Jahre in das Leben. Also ich glaube, ich bin lieber eine Sommerbiene.
Die intensiv lebt und eine tolle Zeit hat.
Sehr intensiv lebt und eine Wahnsinnszeit da draußen hat, als eine Winterbiene, die monatelang im Stock drinnen sitzt und durch einen,
so gesehen stimmt,
effizienten Energiehaushalt versucht, diese brutfreie und hoffentlich auch kalte Zeit zu überdauern und dann dem Bienen, diesem Superorganismus zu helfen, gut ins Frühjahr zu kommen. Also ich bin eher der kurzlebige, intensiv.
Dafür intensiv. Kann ich nachvollziehen. Aber diese, warum gibt es die überhaupt? Ich meine, warum, es macht ja dann gar keinen Sinn, dass die vor dem Winter quasi schlüpfen oder wie auch immer ihr Leben beginnt, wenn die dann dort zum Nichtstun verurteilt sind und auch nicht sich reproduzieren. Warum hat die Natur das dann so eingerichtet?
Also die hat eine ganz, ganz große Aufgabe.
Okay.
Nämlich in unseren Breiten kommt die Honigbiene zu einer Winterruhe. Es sollte ja idealerweise irgendwann einmal kalt werden. Das heißt, die Königin nach den ersten Frostnächten hört auf, Eier zu legen und das Volk kommt zur Ruhe. Die Temperatur im Volk sinkt deutlich ab. Und die Bienen überwintern auf dem Vorrat, den sie sich im Frühling, Sommer, Herbst gesammelt haben, auf dem Honig. Deswegen sammelt sie ja Honig, nicht damit wir ihn uns rausholen, sondern damit sie Vorräte haben, um über den Winter zu kommen. Und dieser Vorrat muss haltbar sein. Deswegen machen sie aus Nektar Honig. Und die Winterbienen die auch sehr spannendes Thema, es ist ja ein Ernährungs- und Lebensmittel und was kommt auf den Teller Podcast. Bei den Bienen, nicht nur bei den Bienen, bei den Insekten und bei allen Lebewesen entscheidet ganz massiv das, was auf den Teller kommt, über die Art des Lebens, die die Biene führt. Das heißt, die Winterbiene wird auch anders ernährt als die Sommerbiene, bildet einen sehr, sehr starken Fetteiweißkörper auf, von dem sie dann noch lange zehren kann und eben die Energie hat, um über diesen Winter zu kommen, damit dann, wenn die ersten Impulse kommen, im späten Jänner, im Februar vielleicht, und die Königin wieder anfängt, die ersten Eier zu legen, dass dann Bienen da sind, die sie pflegen können. Weil anders
die stark genug sind.
Wie anders als bei Wespen, wo die junge Königin, wir haben vorher auch über Hornissen kurz geplaudert, extrem faszinierende Tiere, wo nur die junge Königin überlebt, die das erste Brutgeschäft, Nestsuche, Nestbau, alles selbst organisieren muss, ist es bei den Bienen anders. Die Königin ist die Mutter, die die Eier legt, und die Brutpflege und Nestpflege, das machen die Arbeiterinnen. Und da ist es notwendig, dass ich dann im entscheidenden Moment, im Februar, März, April, diese langlebigen Winterbienen habe, die dafür sorgen können, dass es wieder einen starken Aufbau dieses Organismus gibt, um in den Frühling zu gehen.
Und jetzt, also vielleicht nur, weil du auch richtig sagst, was auf den Teller quasi kommt bei den Winterbienen, das heißt, die ernähren sich von dem, was sie im Stock haben, fliegen die im Winter nicht aus und organisieren sich
da
was Neues.
Also die Entwicklung ist ja im Larvenstadium, das beginnt gleich nach dem Schlüpfen aus dem Ei, und da ist die Futterzusammensetzung etwas anders als bei den Sommerbienen. Extrem wichtig für die Entwicklung der Larven ist das die Pollenversorgung. Das wird sehr oft ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren. Diese Pollenversorgung in einer großen, großen Vielfalt über das ganze Jahr hinweg, das ist sehr entscheidend. Und das klassische Bild, das wir vielleicht alle kennen, manche können wissen es dann vielleicht doch nicht, dass die Königin im Bienenvolk ein genetisch möglicherweise völlig identisches Wesen ist wie die Arbeiterin, dass sie aber anders ernährt wird durch diesen Königinnenfuttersaft, das berühmte Royal Jelly, Chili Royal, das aus einem genetisch identen Wesen ein Wesen macht, das 20 Mal länger leben kann, das fruchtbar ist, das einzige Wesen ist, das Eier legen kann, eine andere Form hat, teilweise andere Drüsenfunktionen hat, und es ist nur die Ernährung. Es ist rein die Ernährung, die diesen Unterschied macht.
Das heißt, ich könnte aber, wenn jetzt die Königin hergeht und sagt, sie kümmert sich darum, dass drei andere Bienen gleich Ernährung bekommen wie sie, könnte man Königinnen ohne Ende quasi schaffen? Oder denke ich da jetzt
das
falsch?
Das kann man auch. Das wird auch in der,
wird das so
das
gemacht?
Wird in der künstlichen Königinnenzucht auch
man
so gemacht.
Man kann ja Königinnen kaufen, oder? Wenn man ein Volk neu oder wenn man so einen Stock neu beginnt,
genau,
oder?
Das kann man, ja.
Verkaufst du Königinnen?
Nein, ich verkaufe keine Königinnen, weil ich bin Demeter-Imker. Ich arbeite nach den biodynamischen Richtlinien. Und das ist eines der Kriterien, dass es mir nicht erlaubt ist, künstliche Königinnenzucht zu betreiben.
Okay.
Weil wir versuchen, also der Begriff ist die wesensgemäße Bienenhaltung, und wir versuchen, dieses Wesen der Biene oder des Biens so weit wie möglich ihren Bedürfnissen gemäß zu begleiten. Und Bienen vermehren sich über den Bienenschwarm. Dort entstehen auch neue Königinnen. Und diesen Prozess müssen wir begleiten. Da dürfen wir nicht künstlich eingreifen. Und wir dürfen diesen Prozess auch nicht verhindern. So wie es leider gang und gäbe ist in der Imkerei. Das tun wir nicht. Wir greifen diesen Impuls auf und begleiten ihn. Heißt weniger Honig. Heißt weniger Flexibilität und bei der Auswahl der Bienenvölker, der Genetik, aber dafür die Vielfalt und hoffentlich auch die Widerstandskraft aufgrund der genetischen Vielfalt.
Wie unterscheidet sich noch, weil es gerade ein spannendes Thema ist, bei Bienenhaltung oder Zucht, biodynamisch, konventionell? Du hast gerade schon beschrieben, du bist ein Demeter-Betrieb, aber wie stelle ich mir das vor? Ich kann ja nicht Einfluss nehmen, wahrscheinlich, wie die Bienen sich ernähren, zu 100%, weil die fliegen ja aus und holen sich irgendwas irgendwo, idealerweise nehme ich an. Wie kannst du mir das einfach erklären, wie als Nicht-Imkerin oder nicht als Nicht-Expertin, wie kann ich diese drei Kategorien, wodurch unterscheiden sie dich noch, die sich noch, außer das, was du gerade schon beschrieben hast? Mhm.
Also zwischen konventionell und biologisch-organisch besteht der Unterschied hauptsächlich in den Betriebsmitteln und in den Stoffen, die ich verwenden darf, beziehungsweise die ich in das Bienenvolk hineinbringen darf. Es geht auch um Rückstandsproblematik im Wachs. Das heißt, das wird bei der bioorganischen Betriebsweise auch kontrolliert, dass ich dort keine Rückstände an Pestiziden habe etc. Und dass ich gewisse Mittel nicht gegen die Varroa-Milbe, eine parasitäre Milbe im Bienenvolk, verwenden darf. Dass ich zur Fütterung ausschließlich biologisch-organischen Zucker verwenden darf, beispielsweise. Das ist der Unterschied im Großen und Ganzen zwischen konventionell und biologisch-organisch. Zu biologisch-dynamisch, also Demeter, ist dann ein sehr, sehr großer Schritt, weil da geht es wirklich darum, wie die Bienen gehalten werden. Und ja, vielleicht ein kleines Indiz dafür, wie groß der Schritt ist, ist, dass es in Österreich, ich weiß es gar nicht genau, aber vielleicht, also es gibt ungefähr 30.000, 35.000 Imker, mit allen Hobby-Imkern dazugerechnet, und ich glaube, es gibt so an die 12 oder 15 biodynamische Imker, Demeter-Imker, und da gibt es meines Wissens einen einzigen, der das im Vollerwerb macht und davon versucht zu
das
leben.
Bist du.
Das bin ich. Weil es halt doch eine ganz andere Herangehensweise ist und man seinen Betrieb auch anders aufstellen muss und wirklich eine andere Denkweise an einen Betrieb anlegen muss, um das machen zu wollen. Also was ist der Unterschied? Es geht um die Bienenhaltung ganz stark. Ich habe vorher schon erzählt, der Schwarmtrieb, der steht bei uns ganz, ganz massiv im Mittelpunkt. Diesen natürlichen Schwarmtrieb nicht zu unterdrücken, nicht zu verhindern, sondern aufzugreifen und zu begleiten. Ist nicht schön übrigens. Also ich weiß nicht, wie viele Schwärme ich schon gesehen habe, und es ist jedes Mal wieder ein unpackbar schönes Erlebnis. Das zweite ist der Naturwabenbau. Wir verwenden im Brutraum keine Mittelwände, also diese vorgepressten Platten mit dem Wabenmuster, das man kennt, vielleicht so von Kerzenrollen oder ähnliches. Damit gibt man den Bienen eine Struktur vor, an die sie sich halten müssen. Sie haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit. In der Demeter-Imkerei ist es so, dass im Brutraum nichts vorgegeben wird. Das heißt, die Bienen bauen ihr Naturwabenwerk, so wie sie es in einer Baumhöhle auch machen würden. Und wenn wir da jetzt ein bisschen weiter hineingehen und sagen, ich habe vorher schon von diesem Superorganismus Bienenvolk, Bienen, gesprochen. Wir sehen so ein Bienenvolk nicht als eine Zusammenkunft von 30.000, 40.000 einzelnen Bienen, sondern für uns ist das ein Organismus, das ist ein Lebewesen. Und da gehört dieses Wachs in all seinen Funktionen, das Wachs kommt ja aus dem Körper der Bienen heraus und gehört zum Körper dieses Bienenvolks dazu. Und so wie wir Menschen jeder einen anderen Fingerabdruck haben und eine andere Genetik haben, so gibt es keine zwei Wabenwerke in einem Bienenvolk, die gleich sind, wenn man Naturwabenbau macht. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
Also du hast quasi insgesamt, wenn ich das so raushöre, so wenig als möglich Intervention quasi, oder? Bei dem, was das Bienenvolk macht. Verstehe ich das richtig? Jetzt als biodynamischer...
Also das muss es nicht notwendigerweise heißen. Okay. Wenig Intervention beim Bienenvolk macht grundsätzlich immer Sinn. Und die konventionellen Imker sind ja keine bösen Menschen.
Die müssen ja einen gewissen Ertrag bringen wahrscheinlich. Oder gerade wenn ich ihn verkaufen möchte, den Honig, nehme ich an.
Ja, das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ich glaube, dass sich das mittlerweile schon ganz gut herumgesprochen hat, dass möglichst wenig Interventionen beim Bienenvolk auch den Bienen gut tun. Und es hat ja auch betriebswirtschaftlich, wenn man es ganz kühl betrachtet, macht es ja auch Sinn. Je weniger Arbeit ich habe und je weniger Arbeit ich mir mache, umso kosteneffizienter kann ich arbeiten.
Absolut.
Also insofern haben die Bienen und die Imker hier ja durchaus eine Zielkongruenz.
Absolut, und, ja.
Aber es stimmt schon. Also wir manipulieren auch nicht. Wir sehen auch das Brutnest als eine Einheit, die man nicht stören soll. Also wir zerreißen das Brutnest auch nicht, um die Bienen zu motivieren, schneller Waben auszubauen und schneller zu wachsen. Das tun wir einfach nicht. Es gibt bei den Bienen Bienenvölker, so wie bei uns Menschen, die einen sind schnell, die anderen sind langsam, die einen sind Morgenbienen, die anderen sind Abendbienen. Manche sammeln wahnsinnig viel Propolis und lassen den Nektar eher auf der Seite. Andere sind wahnsinnig motivierte Nektarsammlerinnen. Manche sind sympathisch und manche sind unsympathisch. Mhm. Also genau, und das sieht man auch sehr, sehr schön in diesem Naturwabenbau, wie individuell jedes Volk ist. Es ist eine Herangehensweise, Bienenhaltung, Haltung gegenüber den Bienen, das ist vielleicht ein bisschen anders.
Und jetzt vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt jemand gerade wie ich einen Podcast aufnimmt und deswegen zu dir kommt, warum sollte jemand zu dir kommen? Oder anders gefragt, wenn ich das jetzt höre und schon länger mit dem Gedanken spiele, auch ein Bienenvolk mehr anzuschaffen, was kannst du dann jemandem raten? Was sollte ich mit Ja beantworten, damit ich es tun soll? Also wie bin ich die Richtige, um auch Imkerin zu werden? Welche Umstände braucht es? Welchen Ort? Ich wohne im zweiten Bezirk. Kann ich bei mir am Balkon ein Bienenvolk halten? Macht das Sinn?
Also um mit deiner letzten Frage zu beginnen, du kannst bei dir im zweiten Bezirk Bienen halten. Ist auch ein sehr, sehr starker Trend in der Stadt, Bienen zu halten. Du würdest dich wundern, wie viele Bienenvölker in Wien auf den Dächern und auf Balkonen herumstehen.
Das wundert mich eben nicht. Ich finde das ein bisschen absurd in so einem städtischen Umfeld, aber deswegen interessiert es mich, was du als Profi dazu sagst.
Na, wir haben, also du hast ja vorher auch angesprochen, jeder will Imker werden gefühlt, und da haben wir das Thema der Unternehmen ja ausgelassen. Unternehmen nutzen die Honigbiene sehr stark, um ihre Nachhaltigkeitsinitiativen
sichtbar zu machen
und ein entsprechendes Marketing auch draufzusetzen. Das bemerkt man ganz besonders auch in der Stadt, und die Imker sind ja auch wirtschaftlich denkende Wesen. Das heißt, wo eine Nachfrage ist, da gibt es ein Angebot. Und deswegen gibt es auch auf Hotels und auf Unternehmensdächern einfach
entlang von Zuggleisen,
wo auch unglaublich viele Bienenvölker. Ob das jetzt im Einzelnen immer Sinn macht, weiß ich nicht. Unternehmen könnten, glaube ich, deutlich spannendere und interessantere Dinge tun, um ihre Nachhaltigkeitsaufgaben gut zu erfüllen. Aber da sind wir wieder bei der positiven Ladung, Aufladung der Biene. Sie ist ein Sympathieträger, sie ist ein super Marketing-Kommunikationsgenie.
Sie ist eine Botschafterin quasi
eine
für
Botschafterin,
andere Themen.
Ja, das ist einfach ein lässiges Lebewesen. Was sollten Leute mitbringen, wenn sie Bienen halten wollen? Ich hinterfrage immer, wollt ihr wirklich Bienen halten? Was ist eure Intention? Ganz oft kommt dann, ich möchte was für die Bienen tun. Und dann kommt, wie schon angesprochen, das Thema, ja, welche Bienen meinst du denn? Und geht es dir auch um die Wespen und geht es dir auch um die Schmetterlinge und die Grashüpfer und die Käfer? Und dann stellen wir ganz oft fest, dass es gar nicht notwendig ist, ein Bienenvolk zu halten, um für Bienen was Gutes zu tun. Weil da kann man, abhängig von seinem Umfeld, ob man ein Blumenkistel vom Fenster hat, am Balkon hat oder, weiß ich nicht, 150 Hektar Landwirtschaft, da kann man wahnsinnig viel Gutes für die Bienen tun, ohne Bienen jetzt selbst halten zu wollen. Mhm. Wenn man dann wirklich fasziniert ist von dem Wesen, und das kann man ja machen, indem man einfach bei einem befreundeten Imker mitgeht, mal schaut, wie sich das anfühlt.
Was heißt das überhaupt, ein Aufwand, oder?
Was ist das für ein Aufwand? Ist das wirklich eine Faszination, die mich ergreift? Ja, dann unbedingt. Also wenn es das wirklich ist, dass man da eine große Emotion in dieses Thema, für dieses Thema aufbringt und einen diese Faszination wirklich packt, dann kann ich das nur sehr empfehlen, weil es ist ein wunderschönes Thema und spielt dann auch wieder in die Nachhaltigkeit und in den Umweltschutz und in den Naturschutz hinein, weil so ein Bienenvolk öffnet die Augen. Man kann es nicht bei sich zu Hause einsperren, man geht ganz automatisch in Verbindung zur Umgebung und damit beschäftigt man sich mit Dingen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat, und weiß dann auch, wie schützenswert diese Umgebung, die Natur ist, weil unsere Bienen brauchen das.
Ein wunderbarer Abschlusssatz, würde ich sagen. Danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.